Herzlich willkommen zum Podcast Kunstmuseum Konversation, der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Ich spreche einmal im Monat mit Kuratorinnen und Kuratoren zu ihren aktuellen Kunstausstellungen. Ich möchte wissen, was sie antreibt, welche Ansätze und Meinungen sie haben und warum man sich die Ausstellung ansehen sollte. In unserer 11. Folge sind wir im Museum für Fotografie in Berlin. Die Ausstellung Theater im Museum für Fotografie, ein Rückblick auf die 1920er Jahre, wird zusammen mit der Ausstellung Ruth Wals Theaterfotografie im Kaisersaal des Museums präsentiert. Sie können die Ausstellung noch bis zum 13. Februar 2022 besuchen. Herzlich willkommen, Justine Tuttmann. Ich sitze hier im Verlag vom Deutschen Kunstverlag und ich spreche mit Justine Tuttmann über die Ausstellung Theater im Museum für Fotografie. Ein Einblick auf die 1920er Jahre. Schön, dass du da bist, Justine.
Schon die ersten. Geht schon los.
Ja, schön, dass du da bist, Justine.
Danke, vielen Dank. Ich bin Justine Tuttmann und war bis vor kurzem wissenschaftliche Volontärin bei den Staatlichen Museen zu Berlin. Dort zunächst in der Generaldirektion, in einem Referat, was die Forschungsprojekte, Ausstellungen und internationale Kooperation koordiniert. Und in meinem zweiten Jahr war ich an der Kunstbibliothek, wo ich dann eben auch die Chance hatte, die kleine Ausstellung zu kuratieren, über die wir heute sprechen.
Das freut mich wirklich. Und die Rolle für die Vorbereitung der Ausstellung und im Katalog war ganz klar, dass du Kuratorin warst, oder?
Genau, ich war Kuratorin und Ludger Derenthal, der Sammlungsleiter der Sammlung für Fotografie der Kunstbibliothek, hat mich dabei begleitet als Co-Autor.
Und ich glaube, Herr Derenthal hat auch die Ausstellung initiiert, oder wie kam es denn zur Idee der Ausstellung?
Genau, also die Idee existiert schon sehr lange. Bereits 2004 hat ein Vorgänger von mir, Wolfgang Kortejan, mit ersten Recherchen begonnen. Also es ist schon wirklich ein sehr langfristiges Projekt, wo über Jahre schon immer wieder dran gearbeitet, geforscht wurde, wo Fotografien und andere Dokumente gesammelt wurden. Und das Museum für Fotografie versucht immer, wenn es geht, zu seinen Ausstellungen auch kleinere Begleitausstellungen, also Sonderausstellungen zu machen, wo es um die Geschichte des Hauses geht. Also so zum Beispiel auch 2014, wo eine große Ausstellung zu Fotografie im Ersten Weltkrieg gezeigt wurde. Dort wurden dann auch Fotografien des Landwehrcasinos, wo sich heute das Museum befindet, gezeigt und eben das Gebäude im Ersten Weltkrieg gezeigt, und da wurde es nämlich als Lazarett genutzt. Also da war der heutige Ausstellungsraum ein Krankensaal. Also so kleine Geschichten werden immer wieder ausgegraben über die Geschichte des Hauses.
Ich frage dich jetzt gleich einfach, weil das Gebäude des Landwehrcasinos ist ja schon, das ist der Ort, wo das Theater am Zoo praktisch seine Heimat hatte. Erzähl mir doch mal von der Geschichte des Gebäudes.
Genau, also das Haus wurde 1908 bis 1909 gebaut und dann auch feierlich in Anwesenheit von Wilhelm II. Eingeweiht, also schon etwas Besonderes. Es diente als Casino oder Gesellschaftshaus des Berliner Landwehrinspektion, also einem Offizierskorps, der das Haus eben für Feierlichkeiten nutzte. Es gab ein großes Restaurant, Festsäle, Gästezimmer und eben der prunkvollste Raum des Hauses, der sogenannte Kaisersaal im Zentrum des Gebäudes, der heute der Ausstellungsraum ist und vor 100 Jahren eben der Ort des Theaters war. Also dort wurde ein Theater eingerichtet und 1921 eröffnet.
Und wie kam es dazu, dass es zum Theater wurde?
Das ist auch eine spannende Geschichte. Und zwar wurde nach dem Ersten Weltkrieg das Militär geschwächt. Also der Versailler Vertrag sah vor, dass Deutschland sich natürlich militärisch verkleinern muss. Das zeigt sich dann auch bei dem Offizierskorps der Landwehr hier in Berlin. Und sie mussten wirklich Räume vermieten, darunter eben auch ihren großen Kaisersaal, wo dann eben das Theater rein konnte.
Und es war wahrscheinlich auch eine spannende Zeit, 1921, und das Berliner Theaterleben in dieser Zeit. Kannst du da was drüber erzählen, wie auch die Berliner Vergnügungskultur in den 20er Jahren in Berlin war? Was war damals gefragt? Und
ja, also das Berlin der 20er Jahre, die Golden 20er, sind uns ja heute alle ein Begriff und werden ja auch viel in Serien der Zeit, in Filmen, aber auch Ausstellungsprojekten wiedergespiegelt. Es war eigentlich eine Zeit, wo man sich viel vergnügen wollte. Es ging um Exzess, um Amüsement. Gleichzeitig herrschte aber auch viel Gewalt auf den Straßen. Es herrschte Arbeitslosigkeit. Also es war so eine sehr spannungsgeladene Zeit, und nach dem Ersten Weltkrieg wollten die Menschen einfach wieder Freude haben, oder sie wollten aus dem Alltag auch entfliehen, muss man sagen, der wirklich nach dem Krieg sehr hart noch war, bis in Mitte der 20er Jahre. Da gab es ja dann einen wirtschaftlichen Aufschwung. Das heißt also, es entstanden unzählige Theater, Tanzsäle, Bars, auch Bordelle, die Kinos sprossen in Berlin aus dem Boden, also wirklich Amüsierbetrieb, ähnlich wie heute eigentlich, muss man sagen. Also ja.
Und der Ort, also das Theatersamt Zoo, war ja auch, ist auch sehr zentral damals. Und was war denn... Welche Kulturbetriebe waren denn da in der Gegend beliebt, oder welche Konkurrenz war da?
Genau, also in den 20er Jahren bzw. 1920 wurde der Neue Westen, also was Charlottenburg-Wilmersdorf, nach Groß-Berlin eingemeindet. Der Kurfürstendamm entwickelte sich zur Hauptvergnügungsstraße von Berlin. Das heißt, das Theater am Zoo, also am Bahnhof Zoologischer Garten, lag eigentlich mitten in diesem neuen Hotspot sozusagen. Drumherum gab es viele Galerien, die großen Kaufhäuser, das KDW, das Theater des Westens, das Theater am Kurfürstendamm, das Nelson-Theater, also unendliche Bandbreite an Theatern, Kabarets natürlich auch, Kunsthandlungen. Das Romanische Café lag dort direkt, wo sich die ganzen Literaten, die Kunstszene, die Theaterkritiker getroffen haben. Also es war eigentlich ein idealer Standort, um im Landwehrcasino ein Theater zu errichten, muss man sagen.
Das hört sich auch wirklich danach an. Und da komme ich ja dann auch gleich zum ersten Direktor. Erzähl mir doch mal von dem ersten Direktor, wie das Repertoire war, wie hat er das Theater aufgebaut?
Ja, erster Direktor war der Wiener Gustav Chalet, der das Theater im August 1921 eröffnet hat. Er hatte vorher schon an vielen deutschen Bühnen und in Österreich als Direktor gearbeitet, war selbst auch Schauspieler und hatte wirklich schon viele Erfahrungen in dem Bereich. Er hat ein sehr breites Programm aufgestellt, also es gab Konzertabende, Tanztheater, Musiktheater, aber auch Schauspiele von Shakespeare, von Gerhart Hauptmann. Er hat auch Abende für Kinder veranstaltet, wo dann Märchen inszeniert wurden, also ein wirklich sehr breites Programm. Ja. Und Chalet bemühte sich auch immer darum, Gastspiele ans Haus zu bringen, die dann vielleicht nochmal neues Publikum erreichen, von denen besonders ist die Tanzvorführungen von Rudolf von Laban, der ja ein sehr bekannter Choreograf und Tanztheoretiker war, der im November 1926 mit seiner Schülerin Hertha Feist und ihrer Tanzgruppe am Neuen Theater am Zoo aufgetreten ist. Ich denke, das war schon ein sehr besonderes Highlight. Ein anderes Beispiel sind Vorführungen von Sally de Reit, die zu der Zeit sehr umstritten war, also eine skandalumwobene Tänzerin, die sogenannte Nacktänze gemacht haben, die zu der Zeit sehr beliebt waren, aber natürlich auch immer argwöhnisch beäugt wurden. Ob dies dann noch wirklich Kunst sei, wurde dann oft gefragt, weil sie eben sehr lassiv, fast komplett nackt aufgetreten ist. Aber ganz typisch für die Zeit.
Das, also hört sich auch experimentell an, aber wenn du sagst typisch für die Zeit, war das wirklich ja, eine spannende Zeit. War das denn erfolgreich? Also hat Gustave Chalet in diesen 6 Jahren, war es ein erfolgreiches Theater?
Ja, ich würde sagen schon. Er hatte immer wieder große Erfolge. Das sieht man auch in den Kritiken, dass auch besonders seine Operetteninszenierungen sehr gut ankamen und er sie über ein Jahr teilweise zeigte oder dann nach 2 Jahren erneut. Gustave Chalet ging auch auf Tour mit seinen Operetteninszenierungen. Also da muss man sagen, war es schon erfolgreich. Auf der anderen Seite hat er eben seine Direktion auch wieder beendet, 1927. Und da vermute ich, dass es auch wirtschaftliche Gründe hatte. Und da es eben zu der Zeit auch in anderen Häusern häufig zu Bankrotten und Direktionswechseln kam, weil einfach die wirtschaftliche Situation nicht so leicht war. Also wenn man mal einen Flop hatte und kein neues Geld kam, das Publikum ausblieb, war das wirklich gleich bedrohlich für ein Theater.
Also alles knapp kalkuliert wahrscheinlich, da war ja nicht viel Geld da. Und was ist denn mit den nächsten Direktoren? Was kannst du da berichten?
Nächster Direktor war Richard Gorter. Er war für 2 Jahre am neuen Theater am Zoo und er hat eigentlich versucht, das Programm, die Programmatik von Gustave Chalet fortzuführen. Alles schon etwas kleiner, also es gab weniger prominente Schauspieler und SchauspielerInnen, die er ins Haus geholt hat. Es gab weniger Gastspiele. Also hier sieht man schon gegen Ende der 20er Jahre noch den Rückgang eigentlich. Also die wirtschaftliche Lage wird natürlich oder wurde immer schwieriger, was dann im Börsencrash kulminierte sozusagen 1929. Und das lässt sich auch an dem Haus ablesen. Und 1929 übernahm dann Joachim von Ostau die Direktionszeit kurz vor Beginn der Weltwirtschaftskrise. Er hatte zunächst eigentlich sehr gute Startbedingungen. Er wurde finanziell von seinem Schwiegervater unterstützt, der ihm einen sehr teuren Umbau des Theatersaals ermöglichte. Also es wurde, das habe ich in Kritiken gefunden, alles mit rotem Samt ausgelegt und sah muss wohl wirklich sehr pompös ausgesehen haben. Joachim von Ostau benannte das Theater dann auch in deutsches Volkstheater um sich vom neuen Theater am Zoo abzugrenzen. Auch inhaltlich setzte er mehr auf Schauspiele und zeigte weniger Operetteninszenierungen. Er legte Wert auf deutschsprachige Autoren wie Gerd Hauptmann, Franz Wedekind, aber zeigte auch Shakespeare, also Klassiker. Und er musste trotzdem 1930 das Theater wieder aufgeben, weil dann eben die Wirtschaftskrise sich vollkommen durchgeschlagen hat. Und viele Theater mussten zu der Zeit dann wirklich aufgeben. Sie gingen bankrott. Das Publikum kam nicht mehr. Die Menschen, es waren ja wahnsinnig viele Menschen, sind arbeitslos geworden und konnten sich so einen Theaterbesuch überhaupt nicht mehr leisten. Also das ist schon, da zeigt sich wieder, dass das Theater im Landwehrcasino auch hier ein ganz typischer Vertreter der Berliner Theaterkultur war. Also da lässt sich wirklich die Geschichte sehr schön ablesen.
Und dann ging es auch nicht mehr lange. Also wie war noch die letzten Jahre? Also das letzte Jahr wahrscheinlich nur noch.
Genau, also Der Theaterbetrieb wurde spätestens Mitte 1932 ganz eingestellt. Also Gustav Chalet hat 1930 nochmal es probiert sozusagen, aber ja, es scheint einfach nicht mehr geklappt zu haben. Danach war noch Gaston Brise Theaterleiter, aber zu ihm ist auch kaum etwas bekannt. Also er hatte auch kein Glück und genau, sodass eigentlich ab 1932 das Theater geschlossen war. Es gibt Hinweise immer wieder, dass es ab und zu noch Veranstaltungen, auch Theateraufführungen gab in den 30er Jahren, aber die Hauptzeit ist wirklich vorbei gewesen des Theaters im Landwehrcasino. Und 1934 wurde der Saal dann tatsächlich auch wieder zurückgebaut und dann als Tagungssaal oder als Raum für Veranstaltungen genutzt.
Das, also, das ist eine kleine, also ein kurzer Zeitraum für das Theater, aber du hast in deinen Recherchen ja viele Sachen entdeckt. Und die ganze Archivarbeit war ja noch nicht alles erforscht. Also erzähl mir mal von der Arbeit, die Archivarbeit, genau.
Ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich eben zum Glück schon auf einige Vorrecherchen zurückgreifen konnte, die mir eigentlich zuerst Anhaltspunkte gegeben haben, wo ich schauen kann, also in welchen Museumssammlungen es etwas geben könnte, in welchen Archiven. Und dann habe ich mich also zum Beispiel ans Stadtmuseum Berlin gewandt, die eine große theaterhistorische Sammlung haben. Im Archiv der Akademie der Künste gibt es auch große Bestände. Also da konnte ich dann tatsächlich Programmhefte und Programmzettel, kleine Handzettel finden zum Haus, was total schön war, weil es dadurch einfach viel realer wurde. Und ja, teilweise liegen in den Archiven dann auch noch alte Rezensionen, also Zeitungsartikel so ausgeschnitten sozusagen und Fotografien. Und in der Kunstbibliothek selbst habe ich die Tanzfotografien gefunden und Aufnahmen von Sally de Reit. Also wir haben auch eigene Bestände, die wir in der Ausstellung zeigen können. Und von der BPK Bildagentur, die ja zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehört, haben wir die Fotografien von Josef Schmidt gefunden. Der war ein Pressefotograf mit eigener Agentur und er hat in den 20er Jahren wirklich an vielen großen Theatern in Berlin fotografiert und Aufnahmen gemacht. Und das ist eigentlich der größte Bestand, den wir ausstellen. Alle Dokumente, die Fotografien werden jetzt auch zum ersten Mal in der Öffentlichkeit präsentiert, was ja auch total schön ist, einfach diese Bestände zu zeigen. Und genau, also es war ganz unterschiedlich. In der Universitätsbibliothek Leipzig, die haben einen großen Laban-Nachlass, habe ich dann noch eine Ausstellungs- beziehungsweise eine Plakat für die Bewerbung eben seiner Tanzvorführungen am Neuen Theater am Zoo gefunden. Das war wirklich ein Highlight, weil es dann nochmal ein ganz anderes Medium sozusagen war.
Genau. Und gab es denn Probleme, Herausforderungen, Höhen, Tiefen?
Ja, also meine Recherchen sind eigentlich genau in die Corona-Pandemie natürlich gefallen. Das heißt, über einen langen Zeitraum waren ja die Museen geschlossen, aber auch die Bibliotheken und Archive, sodass es mühsam war und auch schwierig überhaupt, die Objekte und die Dokumente einsehen zu können. Aber das hat alles geklappt, auch weil die Kolleginnen in den jeweiligen Institutionen wirklich sehr hilfsbereit waren und dann Scans zur Verfügung gestellt haben oder selbst dann nochmal was nachgeschaut haben, etwas nachgemessen. Also da bin ich wirklich total froh drum, weil sonst hätte es so nicht funktioniert. Dann hätte man das ganze Projekt nochmal verschieben müssen. Es war ja ursprünglich für letztes Jahr angedacht und musste jetzt eben auch wegen Corona mehrfach verschoben werden, was man natürlich dann auch immer mit den Leihgebern absprechen muss, dass die Objekte dann da sind. Also da sind ja dann ganz viele Sachen, die man abklären, bedenken muss. Aber deshalb freue ich mich, dass es dieses Jahr tatsächlich klappt und wir die Ausstellung eröffnen konnten.
Das freut mich wirklich auch. Ich habe es ja schon kurz gesehen und es war wirklich ein schöner Einblick in die Geschichte. Und auch gemeinsam mit der Ruth-Walz-Ausstellung, das ist eine gute Verbindung.
Ja, genau. Also die Ruth-Walz-Ausstellung ist ja gleichzeitig angelaufen und diese kleine historische Ausstellung zum Theater im Landwehr-Casino ist sozusagen wie ein kleines Zeitfenster in die 20er Jahre, weil sich die Ruth-Walz-Ausstellung natürlich mit ihrer Fotografie, mit ihrem Oeuvre befasst. Und von dem her zeigen wir jetzt im Theater für Fotografie von den 20er Jahren bis zeitgenössische Fotografie, die sich rund um das Theater dreht.
Das ist toll. Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Gab es denn bei den Recherchen, bei der Arbeit, was dir persönlich am meisten beeindruckt hat oder eine Person oder eine Schauspielerin oder irgendwas, was dich persönlich, ja.
In dem Sinne nicht so stark. Mich hat überrascht oder dann auch sehr gefreut, dass ich in vielen alten Zeitungen, also wie dem Berliner Börsenkurier zum Beispiel, der Tageszeitung, wirklich viele Anzeigen finden konnte, viele Rezensionen und Artikel über Ausstellungen, aber auch über Gustav Chalet beispielsweise, als er seine Direktion angetreten ist. Also da so viele kleine Puzzle zu finden und dann zusammenzufügen, dass man sich so ein lebendigeres Bild machen kann, weil das finde ich, hat viel Spaß gemacht mit dieser Auswertung dieser Zeitungsartikel und dann zusammen mit den Fotografien, um sich das so ein bisschen zu vergegenwärtigen, auch die Zeit, also so vom Sprachstil, von den Erwartungen der Kritiker, die oft enttäuscht oder, sage ich mal, negativ über das Theater geschrieben haben und oftmals dann von einem Provinztheater oder Aufführung gesprochen haben. Und auf der anderen Seite gab es dann wieder welche, die es schön fanden, die dann einzelne SchauspielerInnen hervorgehoben haben, dass es eben ein tolles Bühnenbild gab. Also ja, das fand ich total schön und spannend so.
Also richtig eingetaucht in die Zeit und dir vorgestellt, wie das wohl so war in den Räumen, die jetzt ja immer noch da sind, aber nicht als Theater da sind. Und ja. Und ja, aktuell ist in dem Gebäude ja das Museum für Fotografie untergebracht.
Genau, seit 2004 ist die Sammlung Fotografie der Kunstbibliothek dort untergebracht und zeigt eben im Kaisersaal regelmäßig Sonderausstellungen. Und gleichzeitig ist in dem Haus auch die Helmut-Newton-Stiftung angesiedelt, die sich dann dem Werk von Helmut Newton und June Newton, seiner Frau, also die unter dem Pseudonym Alice Springs gearbeitet hat. Also sie widmen sich in der ersten Etage sozusagen diesem Oeuvre. Und zusammen ist es eigentlich wirklich ein super Hotspot für Fotografiefans, vor allem weil ja auch das CO Berlin direkt um die Ecke ist. Also da sammelt sich eigentlich so die zeitgenössische und historische Fotografie und ist von daher für alle Fans nur zu empfehlen, die Standorte.
Danke, Justine, für das interessante Gespräch. Das war der Podcast Kunstmuseum Konversation, der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Produktion Experimentalsystem. Danke an das Team des Museums für Fotografie in Berlin. In der nächsten Folge spreche ich mit Anna Großkopf, Kuratorin der Ausstellung Bröhan Total im Bröhan Museum in Berlin. Diese Ausstellung ist noch bis zum 16. Januar 2022 zu sehen.